Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich bin sehr glücklich, dass wir es heute geschafft haben, eine Einigung zu erzielen mit allen Ministerpräsidenten. Wir haben bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz uns schon auf Reformen verständigt. Wir wollen einen digitaleren, einen schlankeren, einen effizienteren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir haben uns heute darauf verständigt, dass wir einen Systemwechsel bei den Finanzierungsmodellen hinbekommen.
Ja, der Rundfunkbeitrag ist in der Erhöhung ausgesetzt, obwohl die KEF, die Unabhängige Kommission, 18,94 Euro errechnet hatte. Gut, das werden wir uns gleich erklären lassen, weil das ein sehr komplexes Gebilde ist. Da bitte ich jetzt schon mal um Verständnis, dass das alle unsere Aufmerksamkeit braucht, um das wirklich zu durchdringen, einschließlich meiner. Dann haben wir das Thema einer neuen Otto-Brenner-Stiftungsstudie Gewalt gegen Frauen in den Medien im Programm und Sie haben es vielleicht mitbekommen, es gibt keine Fortsetzung des Deutschen Podcastpreises 2025. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Der glückliche Mensch übrigens zu Beginn eben war der regierende Bürgermeister Kai Wegener. Was war geschehen, dass man das in Glücksworte fassen musste? Am 25. Oktober 2024 hatten die obersten Medienpolitiker, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschlossen, dass die Ausspielwege für Radio- und Fernsehprogramme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk reduziert werden sollen. Weniger Radio, weniger Spartenkanäle. Zudem vertagten sie sich in einer dringenden offenen Frage, nämlich der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dabei ist eigentlich alles klar geregelt. Erstens, um die Staatsferne des Rundfunks zu garantieren, darf die Politik die Höhe des Rundfunkbeitrags nicht selbst festlegen. Zweitens, die 16 Länder entsenden dafür jeweils einen Experten in eine politikunabhängige Kommission, die heißt Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEF. Drittens, diese Kommission ermittelt mit ihrer Expertise, wie viel Geld der öffentlich-rechtliche Rundfunk benötigt, um seinen von der Politik gesetzlich fixierten Auftrag zu erfüllen, nach Anmeldungen von ARD und ZDF und Deutschlandradio. Viertens, die Politik muss dann die ermittelte Summe X gesetzlich festschreiben. Die Betonung liegt auf muss. Weil die Kommission keine gesetzgebende Kraft ist, müssen es also Politiker tun. Diese Politiker dürfen nur von dieser Beitragshöhe abweichen, zum Beispiel, wenn außerordentliche Umstände wie Krieg, Naturkatastrophe, Pandemie und so weiter die Bevölkerung unzumutbar belasten würde oder auch nur Teile der Bevölkerung. Doch dafür gibt es auch die Möglichkeit, sich von der Beitragszahlung befreien zu lassen. Falls die Kommission fehlerhaft gerechnet hat, muss die Politik auch nicht zustimmen. Die Hürde liegt also sehr, sehr hoch, um eine Berechnung der Kommission abzulehnen. Fünftens, und nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. Juli 2021 müssen sich alle Länder einig sein, wenn sie die Rundfunkbeitragshöhe ablehnen wollen. Aber einig, genau das waren sie nicht. Deswegen hofften sie am 12. Dezember in dieser Woche, diese Einigung herstellen zu können. Und wir haben es gehört, es scheint gelungen zu sein. Aber Werner Lange war in Berlin bei der Ministerpräsidentenkonferenz dabei, den ich vor der Sendung fragen konnte, ob man sich denn wirklich einig war.
Man war sich einig, dass es keine Beitragsanpassung geben wird. Zum 01.01.2025, also für den Beitragszahler, bleibt es bei 18,36 Euro. Uneinig war man sich darin, wie es jetzt weitergeht. Bayern und Sachsen-Anhalt, diese beiden Länder, haben gesagt, bevor es überhaupt weitergeht mit den Verhandlungen, wollen sie erstmal, dass die ARD-Anstalten und das ZDF ihre Klage beim Bundesverfassungsgericht zurücknehmen.
Dazu muss man sagen, dass ARD und ZDF überprüfen lassen wollen, ob der Move der Politik, hier das gesetzliche Verfahren zu verlassen, korrekt ist oder ob hier letztlich die Staatsferne des Rundfunks gefährdet ist. Diese medienpolitischen Entscheidungen haben mehrere Ebenen. Werner, lass uns mal die von mir identifizierten Ebenen abschichten. Ebene 1 ist das gültige gesetzliche Verfahren, das ausgesetzt wird. Ebene 2 ist dieses neue Widerspruchsmodell. Kannst du das kurz erläutern?
Bei diesem Widerspruchsmodell geht es darum, um wie viel der Beitrag tatsächlich erhöht werden soll. Beispielsweise, wenn es um 2% ginge, Erhöhung, das wären 37 Cent bei dem Stand von jetzt, da würden drei Länder ausreichen, um abzulehnen. Nehmen wir mal an, es würde ausgerechnet werden 2 bis 3,5%, das wären ungefähr 64 Cent, dann reichten zwei Länder, um dagegen zu sein und das Verfahren auszusetzen. Wenn es mehr werden sollte, 5% beispielsweise, 92 Cent wäre das, dann würde ein Land reichen, um eine Beitragsanpassung zu verhindern.
Das Widerspruchsmodell soll weniger aufwendig sein und auch vor allen Dingen entpolitisiert. Siehst du das so?
Ich sehe das eher genau andersrum, weil die KEF müsste, um diese Beitragserhöhung tatsächlich vorschlagen zu können, auch immer noch diese Zahlen mit einbeziehen. Allerdings wären sie dann eben auch sicher, weil die Länder dann diesen Staatsvertrag unterschrieben hätten, dass das dann ohne weiteres Prozedere und ohne weiteren Stress durchgeführt werden könnte.
Also es würde dann so sein, dass wenn die KEF etwas sagt, das automatisch durchläuft, bis es quasi Protest aus den Bundesländern gibt nach diesem gestaffelten Verfahren. Nun hat das ja eine aufschiebende Wirkung. Also man hat sich jetzt nicht geeinigt, wie du gesagt hast, den Rundfunkbeitrag gemäß der KEF-Empfehlung ab 1. Januar 2025 zu erhöhen, hat jetzt also eine Zeit von 2 Jahren, wo der alte Rundfunkbeitrag weiter wirken soll, mit der Tatsache, mit der verbundenen Tatsache, dass natürlich diese Mehrbedarfe von ARD und ZDF anerkannt wurden von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Nun entsteht also sozusagen eine Finanzierungslücke. Wie soll die geschlossen werden?
Ja, da sind die Ministerpräsidenten auf die Idee gekommen, dass es Sonderrücklagen gibt. Das heißt, während der Corona-Zeit hat man damit gerechnet, dass es vielleicht Verwerfungen gibt in der Wirtschaft oder in den Familien und dass dadurch die Anstalten weniger einnehmen und dass man deshalb ein bisschen Geld zurücklegt oder bestimmte Projekte sollten eben nicht angepasst werden, bis man genau weiß, wie die ganze Konstruktion, die neue Konstruktion tatsächlich aussehen soll. Daraus, aus diesen Sonderrücklagen, soll das Geld dann rausgenommen werden für Anstalten, die in Finanznot geraten.
Das können wir uns mal ganz kurz von Alexander Schweitzer, dem Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder, anhören, als er auf der Pressekonferenz im Anschluss der Ministerpräsidentenkonferenz sagte:
Nicht alle ARD-Anstalten, um die mal zu nehmen, sind in einer besonderen fiskalischen Notlage. Manche haben besonders aber auch zu gucken, wie sie den Bedarf decken. Und für die kann diese Grundlage genutzt werden.
Aber es ist nicht klar, ab wann diese Notlage einsetzt, oder?
In den früheren Modellen war es immer so, dass man sagte, eine Beitragsperiode dauerte 4 Jahre. Die ersten 2 Jahre hatte man mehr Geld. Man musste sparen für die letzten 2 Jahre dieser Periode, sodass man zum Schluss nach 4 Jahren wieder bei Null rauskam. Wie das jetzt weiterlaufen soll, das weiß keiner, ist auch nicht erläutert worden.
Dann gehen wir mal auf die dritte Ebene. Die Beschlüsse zur Reduzierung beim Fernsehen und Radio wurden ja als Reformstaatsvertrag gelabelt. Hoffnung auf weniger Kosten. Geht denn das auf?
Ich wüsste nicht, wo es genau aufgehen sollte. Es gibt einen großen Posten Personal. Es gibt einen großen Posten Rechte. Wo kann man da runtergehen? Es gab früher immer den Begriff der medienspezifischen Teuerung. Da kann man als großer Senderverbund natürlich auch mitwirken, dass diese Spirale nicht nach oben geht. Aber das macht man ja auch schon seit Jahren. Trotzdem wird es natürlich dazu führen, dass einige Sachen in Frage gestellt werden. Kann man daran wirklich etwas ändern oder kann man daran nichts ändern? Jeder Sportverband möchte mittlerweile eine Zentralvermarktung der Rechte haben. Dafür muss man Geld ausgeben, wenn man in Verhandlungen reingeht. Es gibt sicherlich Dinge, die man zusammenfassen kann oder die von anderen Sendern für andere Sender mit übernommen werden. Wie weit diese Kosteneinsparungen dann tatsächlich auch wirksam werden, das weiß man noch gar nicht. Bisher hat die KEF, wenn sie darauf angesprochen wurde, wie viel Einsparungen es denn tatsächlich geben könnte, keine Antwort gefunden. Man wusste eben noch gar nicht genau, wo geht das Ganze hin. Also man kann das bis jetzt noch gar nicht richtig beziffern. Es ist nur ja relativ klar, dass wenn man etwas Neues aufbauen will, muss das Alte ja auch weiterhin funktionieren. Und wo man da jetzt tatsächlich diese Einsparungen erzielen könnte, da hat die KEF noch keine Anhaltspunkte für gefunden. Und ich habe dazu gefragt, Kai Wegner, den regierenden Bürgermeister von Berlin.
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man bei dem Reformprozess jetzt Kosten reduziert, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlanker macht, dass man schaut, wo sind Sparpotenziale. Das müssen wir in anderen Bereichen ja auch tun. Und genau das erwarte ich jetzt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Reformen, die zur Kosteneinsparung führen, Reformen, die zu einem schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk führen. Und dann müssen wir die nächsten Schritte abwarten, wie die Reformen wirken. Und dann wird es Vorschläge von der KEF geben. Und dann guckt man sich an, welche Beitragserhöhungen notwendig sind.
Das ist alles gar nicht so leicht.
Nicht so leicht.
Da stecken auch internationale Verträge drin, wie zum Beispiel für Arte oder Dreisat. Das ist ja alles gar nicht so leicht. Hat man da irgendeine Zeitachse, die man erreichen möchte?
Entscheidend ist, dass jetzt die Anstalten sich über diese Reformen Gedanken machen. Wir haben jetzt Beschlüsse gefasst und die Anstalten sind jetzt beauftragt, sich über diese Reformen Gedanken zu machen. Wir haben eine Beitragserhöhung bis 26 nicht vorgesehen, bis Ende 26. Danach wird es Vorschläge von der KEF geben. Und dann gucken wir, was 27 ist. Jetzt haben wir erstmal Beitragsstabilität. Und was die Reformen angeht, muss geguckt werden, was ist rechtlich möglich, was führt zu schlankeren Strukturen und zu mehr Effizienz auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Also hier geht man eigentlich davon aus, dass Reformen gar nichts kosten, sondern dass die direkt was reinbringen. Aber an dieser Stelle sieht man schon, wie kompliziert das Ganze ist. Denn eigentlich geht es immer noch darum, wer soll die Reform wie konstruieren. Auf der einen Seite geben die Länder es per Gesetz vor, was die Anstalten zu tun haben. Und die Sender sagen, bevor wir nicht beauftragt sind, können wir gar nicht ausrechnen, was das Ganze kostet. Und da beißt sich der Hund wieder in den Schwanz rein. Wer ist wofür jetzt wirklich zuständig? Dann bringen die Länder eine neue Idee rein, nämlich dass es ja auch eine Konstruktion innerhalb der Anstalten gibt. Also wir haben einmal die Intendanz, dann haben wir den Rundfunkrat beziehungsweise beim ZDF den Fernsehrat und dann haben wir noch den Verwaltungsrat in jedem Sender. Die drei Organe dieser Länder müssten zusammenarbeiten, um einen Reformprozess, der dann später der Politik gefällt und wo die Länder dann sagen, ja, genau so machen wir das, zu genehmigen. Und da bleibt dann natürlich wieder die Frage, gibt es die richtigen Fachleute dazu in den Sendern? Das habe ich die Ministerpräsidenten und die Länderchefs, also Herrn Schweizer als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Herrn Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, auch noch mal gefragt.
Wir haben Menschen aus der Gesellschaft, aus verschiedenen Bereichen in diese Gremien entsandt, damit sie die Interessen und die Meinung der Bevölkerung in diesen Gremien wiederbinden. Und die heutige Diskussion ist doch ganz eindeutig. Wir sehen überall in Deutschland, dass die Menschen zwar den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzen und dass sie da auch Insel der Verlässlichkeit sehen. Und das finde ich wunderbar, weil es so, so wichtig ist für unsere Demokratie. Aber eins ist auch klar, eine weitere Kostensteigerung wird von den Menschen abgelehnt. Und ich verstehe nicht, warum Gremien, die dafür eingesetzt sind, das nicht so reflektieren und diesen Weg von sich aus gehen. Ich verstehe nicht, warum es diese Rundfunkstaatsverträge braucht und das nicht von den Gremien alleine so auch realisiert wird.
Also das Proaktive fehlt Ihnen?
Ja, absolut.
Meinen Sie nicht, dass man trotzdem noch Geld braucht für diese Prozesse?
Unbedingt. 1836.
Herr Ministerpräsident, Ihr sächsischer Kollege Herr Kretschmer hat gesagt, dass die drei Organschaften zusammenarbeiten sollten, also Rundfunkrat, die Intendanz und der Verwaltungsrat.
Ja, also ich kenne das natürlich sehr gut aus dem Sender, der in Rheinland-Pfalz eine große Rolle spielt. Da sitzen Persönlichkeiten, die in der Lage und auch willens sind, auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark zu begleiten. Und auf der Grundlage der Staatsverträge, die wir auf den Weg gebracht haben, wird es auch in Zukunft gut gelingen.
Aber diese Leute können doch nicht in die Staatsverträge der Bundesrepublik, beispielsweise bei Arte, mit eingreifen. Dafür braucht man doch richtige Fachleute, Fachjuristen zum Beispiel.
Nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja deshalb so stark, weil er auch abbildet, wie heterogen unser Volk ist und die Bürgerinnen und Bürger, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, die ihn konsumieren, aber natürlich auch finanzieren. Und das wird in den Gremien abgebildet. Und ich habe da ein hohes Zutrauen auch in die Expertise und die Erfahrung der Menschen, die da sitzen.
Die vierte Ebene ist ja die politische Außenwirkung. Wir haben Wahlen gehabt, Landtagswahlen, und wir haben eine Bundestagswahl. Und da sind die Parteien ja nicht ganz frei, weil Abgabenerhöhungen sind immer unpopulär. Ist diese ganze Angelegenheit vielleicht nur ein Manöver, sprich dieses Aussetzen des Rundfunkbeitrags, um sich Zeit zu kaufen, um später zuzugestehen, dass es ohne eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags eigentlich gar nicht geht, wenn man das eigene Expertengremium und das Bundesverfassungsgericht nicht für unfähig erklären will?
Nein, und die Beitragsanpassung, das ist immer ein extra Feld. Solange es die Gebühren bzw. Beiträge gibt, ist das immer ein Spiel gewesen. Inwieweit das tatsächlich ernsthafte Auswirkungen hat, wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass extreme Parteien gerne damit spielen. Mit uns würde es keine Beitragserhöhung geben, alles wird teurer, aber für ARD und ZDF würde das Ganze nicht zählen. Und das Bundesverfassungsgericht hat deshalb auch immer in einer Kontinuität, also das ist nicht irgendwie mal ausgewichen irgendwohin, einen Begriff geschaffen, den Begriff der Rundfunkfreiheit. Das heißt, die Finanzierung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten muss einfach auch gesichert sein. Das ist nicht ein Begriff wie Pressefreiheit, sondern es geht bei dieser Rundfunkfreiheit darum, dass die Länder dazu verpflichtet sind, den Anstalten eine vernünftige Finanzierung zu ermöglichen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch recht gesprochen. Und als beim letzten Mal, als die Länder das eben nicht mit 16:0 hinbekommen haben.
Durch Sachsen-Anhalt, durch Rainer Haseloff.
Hat das Verfassungsgericht eben geurteilt und angewiesen, dass diese Beitragsanpassung stattzufinden hat. Ihr müsst euer unabhängiges Gremium ernst nehmen. Und an dieser Stelle, wenn man das jetzt sich vorstellt, dass das jetzt wieder anders gehandhabt wird, eben auch die Frage aufgeworfen, wie ernst nimmt man denn eigentlich dieses Urteil oder diese Urteile des Verfassungsgerichts? Es ist die Frage, wo ist da die Politik nicht vielleicht doch ganz gut beraten, nochmal in Verhandlungen mit ARD und ZDF zu gehen und nicht die Geschütze aufzufahren. Wir gehen gegen die Sender vor, wenn sie sich ihr Recht dann eben erkämpfen.
Meint Werner Lange, langjähriger Beobachter der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in Fragen Rundfunkfinanzierung, Auftrag und Struktur, Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zitat, eine strukturelle Auseinandersetzung mit der Alltäglichkeit und Vielschichtigkeit von Gewalt gegen Frauen findet in der deutschsprachigen Berichterstattung nur sehr selten statt. Es dominieren Berichte, die Gewalttaten als isolierte Einzelfälle beschreiben und sich meist auf Tötungsdelikte fokussieren. Andere Gewaltformen kommen in der medialen Realität zu wenig vor. Zitat Ende. Das ist eine These oder ein Ergebnis einer neuen Studie der Otto-Brenner-Stiftung Tragische Einzelfälle, Trendreport zur Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen. Erstellt von der Kommunikationswissenschaftlerin Professorin Dr. Christine Melzer von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ich konnte sie in einem Schaltgespräch zunächst zur Motivation befragen, denn ihre Hochschule trägt ja den Titel Musik, Theater und Medien. Das klingt eigentlich so fröhlich künstlerisch.
Ja, mit der Hochschule an sich hat das erstmal gar nicht so viel zu tun, denn als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war ich noch an der Universität in Mainz. Wie ich darauf gekommen bin, war folgendermaßen. 2015 erschien in der polizeilichen Kriminalstatistik das der erste Bericht zu partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland. Das war 2015 das erste Berichtsjahr, wo man darüber erfahren konnte, wie Frauen in Deutschland von partnerschaftlicher Gewalt bedroht sind. Und diese Zahlen damals haben mich sehr schockiert, weil sie mir sehr hoch vorkamen. Und als Kommunikationswissenschaftlerin ist mein erster Gedanke immer, wenn ich etwas nicht weiß und nicht gut aufgeklärt bin, dann sind die Medien schuld. Und deswegen habe ich mir angeschaut, wie Medien über dieses Phänomen berichten.
Nun ist es ja allgemein verständlich sicherlich, wenn ich sage, Medien spiegeln die objektive Realität. Aber wie sieht denn diese genau aus bei Gewalt gegen Frauen?
Ich glaube, dass es für Medien relativ unmöglich ist, die objektive Realität überhaupt wiederzugeben. Die Medien müssen Schwerpunkte setzen. Es kann nicht alles gleichzeitig berichtet werden. Dazu passiert zu viel auf der Welt. Was ich gemacht habe, um quasi einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Realität aussieht, ist, mich tatsächlich an Statistiken zu halten. Die sind, gerade wenn es um die polizeiliche Kriminalstatistik geht, natürlich auch nicht objektiv, denn da sind zum Beispiel alle Fälle nicht drin, die im sogenannten Dunkelfeld sind, die also nie zur Anzeige gebracht werden. Aber das war damals so der beste Vergleichspunkt, den ich hatte. Und dann habe ich mir angeschaut, wie häufig kommen bestimmte Formen von Gewalt bestimmte Täter-Opfer-Konstellationen in den Medien vor und habe das verglichen mit den Formen von Gewalt, die ich in der polizeilichen Kriminalstatistik gefunden habe.
Aber Sie sind ja nur mit einem begrenzten Ausschnitt der Medien ins Gericht gegangen, sage ich mal. Also Print- und Online-Medien. Warum haben Sie die elektronischen Medien ausgeklammert?
Der Grundgedanke war erstmal, einen Überblick dazu zu bekommen, wie die Nachrichtenmedien darüber berichten. Das ist absolut richtig. Zu Nachrichtenmedien gehören auch Rundfunkangebote und Fernsehformate. Letztendlich ist es eine Frage der Machbarkeit. Ich muss an die Artikel, die ich als Forscherin untersuche, ja auch rankommen. Und ich brauche ein Team, was diese Artikel dann am Ende kodiert. Und sowohl in Bezug auf Zugänglichkeit und vor allen Dingen dann aber auch an der Umsetzung der Codierung, also menschliche Codiererinnen dazu zu bringen, immer einen bestimmten Code zu verschlüsseln, wenn bestimmte Dinge genannt werden, das ist für die Printberichterstattung einfach am einfachsten umsetzbar. Am ökonomischsten, kann man auch sagen.
Wie sind Sie denn genau wissenschaftlich, methodisch dann mit welchen Hilfsmitteln vorgegangen? Wie viele Artikel haben Sie denn ausgewertet? Und ich nehme mal an, das geht gar nicht mehr heutzutage ohne Software, künstliche Intelligenz. Oder haben Sie Studenten einspannen können?
Das habe ich tatsächlich noch mit einem Team aus menschlichen Codiererinnen gemacht. Genau, Studierende von mir. Wie wir vorgegangen sind, ist, wir haben Datenbanken durchsucht. Also LexisNexis ist zum Beispiel so eine. Es gibt auch noch andere mit einer Verkettung von Schlüsselwörtern. Haben dort mit dem Ziel, alle Artikel aufzugreifen, die Gewalt gegen Frauen in irgendeiner Form thematisieren. Also nicht nur partnerschaftliche Gewalt, sondern allgemein Gewalt. Dann sind dabei sehr, sehr viele Artikel rausgekommen. Die musste man alle nochmal scannen, ob die wirklich relevant sind oder ob man da auch Treffer drin hat, die überhaupt nicht dazugehören. Und dann, weil das sehr viele Artikel waren, wurde daraus nochmal eine Stichprobe gezogen. Und diese Stichprobe wurde tatsächlich mit einem Team aus menschlichen Codiererinnen verschlüsselt. Genau. Und damit habe ich dann am Ende die Berechnungen angestellt.
Ich hatte schon eine These, die sehr allgemein formuliert war, vorweggenommen, aber vielleicht können Sie ins Detail gehen. Was sind die Ergebnisse Ihrer Untersuchung?
Ja, wenn man sich anschaut, wie über Gewalt gegen Frauen berichtet wird, dann fällt als erstes ins Auge, dass es einen sehr starken Fokus auf Tötungsdelikte gibt oder auf sehr gewalthaltige Formen von Gewalt. Gewalt muss also besonders grausam oder tödlich sein, damit sie sogenannten Nachrichtenwert für die Medien besitzt. Und das ist nochmal insbesondere der Fall für partnerschaftliche Gewalt. Das ist an sich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also Medien berichten überproportional über Dinge mit großem Schaden, mit großer Negativität, vielleicht auch mit einem gewissen Grad an Überraschung. Es hat aber im Kontext von partnerschaftlicher Gewalt ganz gravierende Auswirkungen, weil dann dem Medienpublikum quasi so das Bild vermittelt wird, dass man das gar nicht hätte kommen sehen können. Dass quasi auf einmal ein Partnerschaftsdelikt tödlich für die Frau endet. Und das ist in der Realität nicht so. In der Realität geht Beziehungen, die für Frauen tödlich enden, oft eine lange Spirale von Gewalt und auch Kontrolle voraus. Und das wird in den Medien so eben an keiner Stelle abgebildet. Was auch auffällt, ist, dass Gewalt gegen Frauen oft als Einzelfall dargestellt wird, also ganz isoliert. Es verbleibt bei einem Fall einer Täter-Opfer-Konstellation, ohne dass darauf hingewiesen wird, wie viele Gewaltdelikte dieser Art es gibt. Das ist quasi schon alltäglich in Deutschland passiert und damit eben auch ein strukturelles Problem ist, wo man Lösungen ergreifen könnte. Und wenn man, so zeigen uns Medienwirkungsstudien, Fälle als Einzelfälle präsentiert, dann wird die Verantwortung für die Lösung dieses Problems im Publikum oft eben auch bei den Personen genau dieses Einzelfalls gesucht, nicht aber in der Politik oder in der Gesellschaft. Und der dritte Punkt, der nach wie vor ins Auge fällt und sich seit 2015 quasi gar nicht geändert hat, ist, dass keine Hilfsangebote abgedruckt werden. Also etwas, was wir aus der Suizidberichterstattung mittlerweile schon sehr gut kennen, dass da unten drunter eine Hilfshotline genannt wird, die zugänglich ist, das passiert im Kontext von Gewalt gegen Frauen so gut wie nie.
Nun ist das eine Erkenntnis, bei allem Respekt für Ihre Arbeit, die wahrscheinlich nicht überrascht. Privat empirisch hat möglicherweise jeder genau auch diese Beobachtung gemacht. Hängt das nicht vielleicht damit auch zusammen, wie Medien funktionieren und wie menschliche Psyche ausgerichtet ist? Also dass Medien ja gerade das berichten, was so unerhört ist, der Einzelfall nämlich, und dass komplexe Zusammenhänge, komplexe Diskussionen eher ein Abschaltfaktor sind? Oder anders gefragt, welche Handlungsempfehlungen geben Sie denn den Medien?
Also ich würde Ihnen recht geben, ich glaube, dass das Medienpublikum wenig daran interessiert ist, immer nur Statistiken zu lesen. Und andersrum sind es ja auch genau diese Schilderungen von einzelnen Personen, die vielleicht sogar eine gewisse Form von Zugänglichkeit und Empathie hervorrufen, weil sie emotional sind, weil man sich mit einzelnen Personen verbinden kann. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit einer Mischform. Also dass man die Einzelfallberichterstattung so belässt, aber trotzdem einen Satz unten drunter schreibt, der sagt, im letzten Jahr sind so und so viele Frauen Opfer von Tötungsdelikten in Partnerschaftsgewalt geworden. Dieser eine Satz würde schon dazu führen, dass das Ausmaß der Gewalt stärker bekannt ist.
Aber nun kritisieren Sie ja auch, dass der Täter, meist ist es ja ein Täter, stärker abgebildet wird, dass Opfer nur etwa in 10% der Artikel beschrieben werden. Ist das nicht auch vielleicht ein Schutz, um Opfer nicht so in den Vordergrund zu ziehen und die Täterursache näher zu beleuchten, um da auch gegensteuern zu können? Also einerseits Schutz der Frau, andererseits aber auch die Täterpsychologie und mögliche Handlungsableitungen besser darstellen zu können?
Also der deutsche Pressekodex sieht ja sowohl Täterschutz als auch Opferschutz vor. Also eigentlich müssten ja beide gleichermaßen geschützt respektive nicht geschützt werden. Mit Opferperspektive meine ich auch gar nicht so sehr oder keinesfalls, dass wir Frauen kenntlich machen sollten oder de-anonymisieren sollten. Also der Opferschutz ist schon wichtig. Mit Perspektive meine ich eher, dass beleuchtet werden sollte, wie ist es zu dieser Gewaltform gekommen? Gab es Frühwarnsignale? Wie kann ich aussteigen? Wo finde ich Hilfe? Das sind alles Dinge, die tatsächlich auch nicht nur die Perspektive des einen Opfers spiegeln würden, sondern auch anderen gewaltbetroffenen Frauen helfen würden. Und bei der Täterperspektive sehe ich, dass es vor allen Dingen zu Motivnennungen kommt, dass also gesagt wird in den Medien, das ist passiert, dieser Tötungsdelikt ist passiert, weil sie sich trennen wollte oder weil sie sich getrennt hat. Das ist aber aus meiner Sicht zu wenig, um ein tatsächliches Verständnis dafür zu schaffen, wie man Tätern begegnen könnte oder wie man sogar Präventivmaßnahmen ergreifen könnte. Da bräuchte es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und da sind wir dann schon wieder in der strukturellen Berichterstattung, die so ja gar nicht stattfindet.
Sie haben eingangs auch von der Medienwirkungsforschung gesprochen. Medien beeinflussen mutmaßlich mit ihrer Darstellung von Wirklichkeit zurück. Diese wiederum, welche Effekte haben Sie denn da ausgemacht? Also was verursacht diese einseitige Berichterstattung letzten Endes mit uns in der Wirklichkeit?
Ich habe bis jetzt erst eine recht kleine Studie nur gemacht, in der ich getestet habe, wie verschiedene Versionen von Medienberichterstattung über Gewalt gegen Frauen die Problemwahrnehmung beeinflussen. Und es ist tatsächlich so, dass zumindest eine gewisse strukturelle Einordnung, also diese Mischform aus es wird ein Einzelfall geschildert und es werden zusätzliche Informationen über Ausmaß und Präventionsmöglichkeiten gegeben, dass die Problemeinschätzung am meisten beeinflusst. Im Sinne von, das Problem wird als größer wahrgenommen und es wird empfunden, dass es eine gesellschaftliche und einen politischen Handlungsbedarf gibt, dieses Problem zu lösen. Darüber hinaus habe ich keine konkreten Studien zur Wirkung gemacht und kann über diese nur vermuten. Aber ich finde, die Tatsache, dass wenn man Hilfshotlines abdruckt, dass die dann auch stärker bekannt werden, die liegt auf der Hand. Also ich weiß nicht, ob ich das testen muss.
Meint Professor Dr. Christine Melzer von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Autorin des Trendreports über Gewalt gegen Frauen, Arbeitspapier 74 der Otto-Brenner-Stiftung, herunterladbar, aber auch bestellbar über otto-brenner-stiftung.de. Vielen Dank für Ihre Arbeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Also wir feiern heute zusammen die hölzerne Hochzeit, habe ich nachgeguckt. Und nach 5 Jahren ist es bei Paaren ja so, man hat viele gemeinsame Erfahrungen schon gesammelt. Ja, das Zusammenleben, das ist gefestigt, kann man glaube ich sagen. Das Holz, das steht so symptomatisch für Wachstum und Stabilität.
Aber nach 5 Jahren ist die Hochzeit quasi gelöst mit den Sponsoren und mit der Radiozentralen GmbH. Die Radiozentrale wurde 2005 von führenden Privatradiounternehmen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegründet. 2020 wurde von der Radiozentrale der Deutsche Podcastpreis ins Leben gerufen. Wir hörten gerade die letzte Ausgabe 2024, um die Vielfalt und Qualität der Podcast-Landschaft zu würdigen und zu fördern. Am Mittwoch wurde nun bekannt gegeben, dass es den Deutschen Podcastpreis 2025 nicht mehr geben wird. Es sei trotz größter Bemühungen nicht gelungen, ausreichend Partner aus der Podcast-Szene für das Format zu gewinnen. Das lassen wir uns jetzt von der Chefin der Radiozentrale GmbH, Grit Leithäuser, erklären. Frau Leithäuser, welche Sponsoren wollten denn oder mussten denn abspringen?
Naja, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht im Einzelnen nennen, aber Sie wissen ja, wir sind vor 5 Jahren gestartet und damals waren das wirklich 12 oder 13 Partner. Es war de facto die gesamte Audiobranche, die sich zusammengetan hatte. Sukzessive ist das über die Jahre weniger geworden. Der Markt hat sich verändert, es gab wirtschaftliche Schwierigkeiten bei dem einen oder anderen Haus. Aber wir haben das trotzdem jedes Jahr wieder mit viel Anstrengung geschafft, den Preis abzusichern. So ein Preis kostet Geld. Der kostet viel Arbeit, aber vor allen Dingen eben auch Geld. Und Geld kostet nicht nur die Verleihung, sondern alles, was man macht. Kommunikation, die Programmierung der Einreichplattform, die Bewertungs- und Abstimmplattform, Grafikdesign, alles kostet Geld. Und wir haben uns irgendwann gesagt, okay, wenn jetzt weitere Partner abspringen und wir nicht genügend finanzielle Absicherung zusammenbekommen, wir machen das Baby ganz oder gar nicht. Und wir haben uns das auch nicht leicht gemacht. Im Gegenteil, für uns war das natürlich auch ein Schock, so eine Entscheidung zu treffen. Aber es war eine wirtschaftliche Entscheidung und die war alternativlos und die musste jetzt so gefällt werden.
Ja, es ist klar, dass Sie jetzt nicht sagen, wer da der Spielverderber ist. Aber vielleicht gibt es ja Gründe, warum Sponsoren sich abwenden. Ist denn die Gattung Podcast nicht mehr interessant genug?
Glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Also wir sehen ja wirklich, wie viele Podcasts ein Jahr aus produziert werden. Und gerade auch bei uns an den Einreichungen, wir haben das ja gemerkt, wir sind von Jahr zu Jahr in den Einreichungen mehr geworden. Wir hatten dieses Jahr 900 Einreichungen. Das ist wirklich viel. Also ich glaube, die Gattung oder das Medium-Podcast ist nach wie vor ein sehr stark genutztes und ja auch umgesetztes Medium. Aber die Entscheidungen der Häuser sind oftmals wirtschaftlicher Natur und die muss man so hinnehmen. Wie gesagt, viel gekämpft haben wir jedes Jahr, aber manchmal kommt man an einen Punkt, wo man sieht, jetzt ist ausgereizt und wir wollten auf gar keinen Fall ins wirtschaftliche Risiko gehen, das ist ja klar.
Könnte man den Podcastpreis nicht in den Deutschen Radiopreis integrieren? Also ich fand persönlich die doppelte Würdigung etwas unglücklich, also für Preisträger natürlich nicht, ne? Aber also der Unterschied war ja nur, dass der Podcast beim Deutschen Radiopreis einmal schon mal im Radio gelaufen sein musste. Aber an sich kann man auch sagen, hier Deutscher Radiopreis, Podcast ist ein Audioprodukt, was sich in beiden Formen bewährt hat, einmal als lineare Ausstrahlung, einmal als On-Demand. Und hier kann man doch vielleicht dann mit dem Deutschen Radiopreis zusammenarbeiten und den Deutschen Podcastpreis quasi retten dadurch.
Das ist erstmal, im ersten Augenblick denkt man, man könnte das zusammenlegen. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und wir haben die auch diskutiert. Aber nein, man kann es nicht. Grundlegend, bei beiden Preisen werden ganz verschiedene Zielgruppen geehrt. Das eine sind Radioschaffende, ne, die also auch wirklich das Handwerk des Radiomachens beherrschen, und beim Podcastpreis sind es im Prinzip Creator. Und ja, es gibt eine gewisse Überschneidung. Also es gibt Radioschaffende.
Zum Beispiel Detektor FM, ne? Also da höre ich immer doppelte Würdigung.
Genau, es gibt eine gewisse Überschneidung von Radiomachern und Radiomacherinnen, die auch Podcasterinnen und Podcaster sind. Aber nicht wirklich viele Podcaster sind auch Radioschaffende. Das sind schon unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben tatsächlich beim Deutschen Radiopreis auch die Möglichkeit, Podcasts auszuzeichnen in ausgewählten Kategorien, nicht in allen. Und zwar in ausgewählten Kategorien, wo sich das auch anbietet. Also ne, es muss schon passen. Aber das im ersten Jahr, haben Sie recht, war das so, dass die Podcasts auch on air gelaufen sein müssen oder in Teilen on air gewesen sein müssen. Aktuell ist es nicht mehr so nach dem aktuellen Regelwerk. Am Ende ist es aber tatsächlich so, Radio und Podcasts sind unterschiedliche Macharten geschuldet. Das sind unterschiedliche Handwerker. Und deswegen finde ich es auch gut, eigentlich, dass es zwei Preise gab. Audio hat verschiedene Facetten und die muss man halt auch unterschiedlich bewerten. Und wir bewerten ja Handwerk. Wir haben auch nicht den Hörspielpreis, den Deutschen Radiopreis aufgenommen, um mit einem anderen Beispiel zu kommen, den es ja leider auch nicht mehr gibt, weil das andere handwerkliche Fähigkeiten sind. Ich bin nach wie vor der Meinung, Podcast braucht einen eigenen Preis. Und wer weiß, was in der Zukunft kommt. Manchmal sind ja große Schrecken damit verbunden, dass was Neues entsteht. Das kann man sich nur wünschen.
Also könnte es sein, dass vielleicht nach einer Durststrecke der Deutsche Podcastpreis wieder neu heiratet?
Das ist süß, mit hölzerner Hochzeit und neu heiraten. Es ist ja nichts ausgeschlossen, aber ich kann das zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirklich nicht sagen. Das wäre vermessen, da jetzt irgendwas in Aussicht zu stellen. Ich meine, wir haben gerade eine Entscheidung getroffen, 2025 keinen Deutschen Podcastpreis zu veranstalten. Wenn ich da jetzt schon in die Zukunft oder in die Glaskugel gucken könnte, würde ich vielleicht mehr verraten. Ich kann es leider nicht.
Aber vielleicht hat uns ja jetzt jemand gehört, der ein Herz für den Podcast hat und vielleicht auch noch ein bisschen was in der Portokasse oder die nötige Summe, die so ein Preis braucht, um ausgelobt und zwar würdig ausgelobt zu werden. Ja, dann schauen wir mal ins nächste Jahr. Vielleicht treffen wir uns ja viel schneller wieder, als wir jetzt denken. Ich habe gesprochen mit Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale GmbH und Schirmfrau des Deutschen Podcastpreises, den es vorerst nicht geben wird. Dann bis zum nächsten Kontakt.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Und dann will ich Ihnen passend zum Thema Podcast noch eine aktuelle Episode eines RBB-Gesprächspodcasts ans Herz legen, schon weil es mir bisher nicht gelungen war, diesen Menschen zu interviewen, der in 80 Minuten aus seinem Leben erzählt. Die relativ neue RBB-Podcast-Reihe heißt Alles anders. Gastgeberin ist Jana Simon, die Sie vielleicht auch von der Wochenzeitung Die Zeit kennen. Sie hat in die Episode vom 12. Dezember 2024 den Journalisten, den deutsch-türkischen Weltjournalisten Dennis Jüzel eingeladen. Hier ein Ausschnitt.
Mein Twitter-Name, Besser Dennis. Als ich auf den kam, das ist so eine kleine Geschichte aus der Grundschule, wo die Lehrerin nach irgendwelchen hessischen Flüssen oder Mittelgebirgen oder so fragt. Die Frage habe ich vergessen, aber ich melde mich, nimmt sie mich dran, weil sonst meldet sich keiner. Ihr sagt die Antwort, die richtige ist, worauf sich die Klasse anblafft und ruft, schämt euch, der Türke weiß es besser als ihr. Dieses Besser, ja, in meinem Twitter-Namen ist das übrig geblieben. Aber dieselbe Lehrerin, zum Ende der vierten Klasse kam sie zu meinen Eltern und sagte, wir möchten ihren Sohn die Gymnasialempfehlung ausgeben. Das ist das erste Ausländerkind, das wir aufs Gymnasium schicken möchten.
Was wäre gewesen, wenn man in einem bestimmten Moment im Leben anders reagiert hätte, anders gehandelt hätte? Wenn man einem Menschen, der wichtig war, vielleicht nie begegnet wäre oder eben doch?
Ich habe mir im Gefängnis, habe ich nämlich immer gesagt, ich will mein Leben zurück. Ihr habt mir meine Freiheit geklaut, ihr habt mein Leben geklaut und das will ich zurück. Und dazu gehörte, ich wollte die Türkei auch nicht verlassen.
Sie wollten ja noch nicht mal raus.
Ich wollte nicht mal, naja.
Sie wollten schon raus, aber sie wollten nicht auf diese Art raus.
Ich wollte mich auf keine Bedingungen einlassen. Es ist am Ende nicht so, man wird, wenn du verhaftet wirst, wirst du dich um deine Erlaubnis gefragt und bei deiner Freilassung fragt man auch nicht nach deiner Bewilligung. Ich wollte nur keine Bedingungen eingehen. Aber das ist eine lange Geschichte, die habe ich echt auch schon viele Interviews erzählt, ohne das jetzt noch mal vertiefen zu wollen. Aber was ich mir vorgenommen habe, war, Ich will mein Leben zurück. Ich will das Leben zurück, was ihr mir geklaut habt. Und dazu gehört natürlich auch meine Arbeit als Journalist. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich will nicht danach zu einer Figur, die ich vorher nicht war. Ich glaube, so ganz unbekannt als Journalist, so war ich vorher vielleicht auch nicht. Also ich habe vorher auch schon mal das ein oder andere Mal bei anderen Sendern, im Fernsehen, im Radio mal ein Interview gegeben. Aber ich war kein Popstar. Also niemand, der auf der Straße in anderen Städten, oh, sieh hier, darf ich ein Selfie machen? So war ich nicht. So.
Und so sind Sie jetzt?
Ein bisschen, ja.
Alles anders, was mein Leben verändert hat. Ein Gesprächspodcast von Radio 3 mit Jana Simon.
Und diesen Podcast finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek, wie auch folgenden Podcast.
Intelligenter Reisen, Unternehmen Zukunft, die Bahn kommt.
Radio 1 feiert 30 Jahre Deutsche Bahn mit einem neuen Storytelling-Podcast.
Teure Fahren.
Ab sofort in der ARD-Audiothek. Charlotte Thielmann und Johanna Voss sind unterwegs auf der größten Baustelle.
Die gegenwärtige Infrastruktur ist so marode, dass ein geordneter Betrieb nicht mehr möglich ist.
Und der schnellsten Strecke Deutschlands. Sie treffen Lokführer, Stellwerksleiter, Verkehrsplaner, Tunnelbauer, Minister und Bahnchefs.
Herr Lutz, ich würde gerne noch mit Ihnen über Tunnel sprechen.
Oh Gott.
Teurer Fahren. Eine Produktion von Detektor FM, dem SWR, dem RBB und Radio 1. Für alle, die jetzt auf Gleis 1 auf das Unternehmen Zukunft warten und natürlich nur für Erwachsene.